Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Moin Moin und hallo zur 147. Folge Genregeschehen. Mein Name ist nicht Daniel Schröckert, sondern André Hecker und bei mir ist der wunderbare Tino.
Ihr dachtet jetzt bestimmt, dass ich wieder mein Hallo von mir gebe, aber das war natürlich, wie man unschwer erkannt hat, das Schreien von Donald Sutherland am Ende von Die Körperfresser kommen, denn die heutige Folge hat leider einen traurigen Anlass. Donald Sutherland ist nämlich, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, verstorben und das wollten wir zum Anlass nehmen, nochmal sein Leben und sein Werk ein bisschen Revue passieren zu lassen, denn ich glaube, da spreche ich für alle anwesenden 2 Leute hier im Podcast, dass er uns wirklich unser ganzes Leben lang schon begleitet.
Ja, wie kann man besser eine Folge anfangen als mit einer guten Interpretation vom Ende von Invasion of the Body Snatchers? Ich finde, sollte eigentlich jede Podcast-Folge anfangen.
Das kann ich, das kriege ich hin, das kann mein neues Trademark werden.
Das müssen wir einfach machen, wie heißt nochmal dieser berühmte Schrei, dieser Filmschrei?
Der Wilhelm-Schrei.
Der Wilhelm, ne, ja. Den, also einfach, aber wir machen das mit dem Sutherland
in der Body Snatchers-Schrei.
Der Hahnschrei.
Ja.
Ja, finde ich, das sollten wir jetzt immer, als das schneide ich mir raus und immer wenn es passt, dann fügen wir das einfach in die Folge ein. Wenn dringend mal geschrien ja. Werden muss.
So ja, wie du sagst. Button.
Ja. Ja, genau, das, ja stimmt, anstatt was zu piepen, das schreien wir einfach drüber, das finde ich gut. Ja, genau das, wie ihr es auch mitbekommen habt, war ja überall in den Medien, zu Recht natürlich, denn eine Ikone, muss man ja wirklich sagen, ist leider von uns gegangen im Alter von 88 Jahren. Als ich jetzt gelesen habe, jetzt irgendwie am Donnerstag war es, glaube ich. Donnerstagabend. Da hatte ich es nur erst auf Twitter oder beziehungsweise auf Threads gesehen und es gab aber keine Quellenangaben. Diese ganzen typischen Film- und Popculture-Kanäle haben es alle irgendwie gepostet. Es gab aber nie eine Quelle dazu. Ja? Es gab keinen Link und waren auch alle in den Kommentaren schon so, hä, ist das fake und so weiter. Aber nein, denn die Ursprungsquelle, woher es auch die ganzen Channel erstmal hatten, war sein Sohn persönlich, nämlich Kiefer Sutherland, der das auf Twitter als allererstes preisgegeben hat. Der hat einen Tribute-Post über seinen Vater geschrieben und eben gesagt, dass er leider verstorben ist, ja auch irgendwie nach langer Krankheit. Er war ja wohl schon länger krank mit 88 und ein sehr rührender Tweet auch, wo er wie geschrieben hat, ne, er hat irgendwie das gelebt, was er geliebt hat und durfte sein Leben lang tun, für was er quasi geboren wurde.
Ja, er hat geschrieben, und, er liebte, was er tat und tat, was er liebte. Mehr kann man nicht verlangen,
genau.
Ein gut gelebtes Leben. Also das war ja, sehr
genau.
Berührend.
Ja, und die beiden haben ja eh wohl ein super Verhältnis. Irgendwie habe ich nochmal so einen Artikel gelesen. Ja, gab es ja immer viele, viele Vater-Sohn-Momente auch in der Öffentlichkeit. Ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr krass. Irgendwie jemand, der, ich habe da irgendwie gedacht, so, der war immer da. Also im Film-Kosmos hatte ich immer das Gefühl, der war einfach immer da. Und es gab so viele Filme, wo du immer wieder auch so, ach, guck mal, ach, stimmt ja, da spielt der Donald Sutherland mit. Ach ja, stimmt ja, da spielt der Donald Sutherland mit. Und ich meine, es ist auch so sad, dass er hat ja in seiner Vita 199 Filme gedreht.
Ja, ja, und
eigentlich
einer,
hätte,
ja, und einer
und
ist noch upcoming. Ja.
Und sein 200. war upcoming, den er leider nicht mehr machen kann. Also er hat die 200 leider nicht mehr geschafft, aber es ist halt auch einfach trotzdem eine unfassbar krasse Vita. Muss man sagen. Weißt du noch irgendwie, wann du zum ersten Mal, falls dir das zum ersten Mal aufgefallen ist oder so?
Ich muss auch Mut machen, aber ich glaube, um nochmal ganz kurz zurückzugehen, dass er uns so als omnipräsent vorkommt, liegt, glaube ich, auch daran, dass er keiner von diesen Schauspielern ist, die so ihre Rolle immer wieder versuchen, komplett anders anzulegen oder auch irgendwie sich ja in so eine Unkenntlichkeit rein zu verwandeln. Also so geil ja beispielsweise auch so diese Joker-Darstellungen oder so immer sind. Die sind auch mit dem Schauspieler verknüpft, aber er war halt immer er selbst. Wie Jack Nicholson finde ich auch. Also Jack Nicholson oder Bill Murray, irgendwie spielen die sich immer selbst, aber Donald Sutherland hat das nicht so bis zum Exzess irgendwie gemacht. Also Bill Murray kann ich inzwischen kaum noch ertragen, wenn ich ihn irgendwo sehe, während Donald Sutherland immer diese Aura hat und auch diese Stimme. Es gibt ja diese eine Szene bei JFK, wo man nur seine Stimme hört und wo er diesen Mann, der sich X einfach nur nennt, der 10 Minuten lang erklärt, warum JFK sterben musste. Und das ist halt so ein reiner Verschwörungsmythos, den er da erzählt. Aber durch diese Stimme wird das so eindringlich, dass man danach denkt, ja klar, das war ja von Anfang an klar, dass JFK einfach sterben muss. Also diese Präsenz, die er auch durch seine Stimme hatte, das war richtig stark. Und die habe ich ja erst viel, viel später mitbekommen, weil natürlich habe ich Filme auch, bis ich 18 war, synchronisiert gesehen. Und Donald Sutherland wurde von mehr als einem Dutzend Synchronsprechern in Deutschland synchronisiert. Was auch wieder beweist, wie lange der einfach schon am Start war, dass er irgendwie 12 verschiedene Synchronstimmen verschlissen hat. Und ich glaube auch, das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, war wahrscheinlich in der Fernsehzeitung dieses letzte Bild von die Körperfresser kommen, was ja auch immer in der TV-Movie so als das Szenenbild für den Film benutzt wurde, was stimmt, so eine krasse Magie für mich auf mich ausgewirkt hat, aber der war halt außerhalb jeglicher Möglichkeiten für mich, dass ich den sehen kann, weil immer 23.15 Uhr an irgendwelchen Tagen kam, wo ich um 20.30 Uhr schon im Bett liegen musste. Und also alle Tage. Und ja, also das ist so meine erste Erinnerung an ihn. Welchen Film ich mit ihm als erstes gesehen habe, weiß ich gar nicht mehr, aber das ist das. Und diese, wie er seine tote Tochter am Arm hält, von Wenn die Gondeln Trauer tragen. Also ich kannte ihn jahrelang schon über diese beiden Bilder, dieses Körperfresser-Kommen-Bild und Wenn die Gondeln Trauer tragen, aber ich werde ihn irgendwo ganz woanders gesehen haben. Aber jedenfalls habe ich lange Zeit viel, viel Angst auch vor ihm gehabt.
Angst vor ihm?
Ja, weil Wenn die Gondeln Trauer tragen, da hat er ja auch dieses von Trauer völlig verstörte Gesicht.
Ja.
Und das war auch so gruselig für mich, weil ich auch nicht wusste, was hat er da im Arm. Aber natürlich war mir auch irgendwie klar, ja, es wird ein toter Mensch oder sonst irgendwas sein. Aber es hat immer so was Beklemmendes gehabt, immer wenn ich ihn irgendwo gesehen habe.
Ach so, ja, okay, verstehe. Weil du das manchmal assoziiert hast mit was.
Ja, ja, und also natürlich
auf jeden Fall was Horrormäßiges.
Ja. Und das war ja bei dir wahrscheinlich auch so, dass Horrorfilme so oder diese Sachen, wo man dachte, boah, das ist, das darf man noch nicht sehen, dass das so eine große Magie und Anziehungskraft auf dich ausgeübt hat.
Klar.
Deswegen ist das bei mir auch so am meisten in Erinnerung geblieben. Also wahrscheinlich wird das Erste, was ich von ihm gesehen habe, irgend sowas wie Mash oder so gewesen sein, weil ich weiß, ich habe den relativ früh gesehen und gar nicht begriffen. Also weil eine Vietnamkriegssatire mit 9, weiß nicht, ist irgendwie ein bisschen an der angepeilten Zielgruppe vorbei.
Da hat man die Horrors noch nicht selber gesehen. Ne?
Nee, explodiert auch wenig.
Ja, das stimmt. Nee, war bei mir wahrscheinlich, also vermutlich auch irgendwas im Fernsehen mal irgendwann. Vielleicht war es auch mal das dreckige Dutzend oder sowas, vielleicht mal im Fernsehen. Ja,
wahrscheinlich
oder sowas. Irgendwas in die Richtung, aber wie du schon sagst, da ist es einem halt nicht, er ist eher einem jetzt nicht explizit aufgefallen, sondern, also für mich war es dann wahrscheinlich, dass ich ihn auch so richtig, ja, fast aufgesogen habe, war wahrscheinlich auch Don't Look Now, also Wenn die Gondel Trauer tragen, weil es da so eine explizite, ja, erinnerungswürdige Performance natürlich auch ist und natürlich das Body Snatchers natürlich auch, wobei ich aber auch sagen muss, dass die beiden natürlich bei mir auch dann irgendwann erst später natürlich irgendwie kamen, aber ich glaube, ich habe ihn immer wieder mal gesehen, ohne aber explizit mir auch zu merken, so, das ist Donald Sutherland, aber immer dieses, ich sag ja, er war irgendwie immer da. Das Gesicht hat man schon ganz oft dann gesehen, aber ich glaube, so richtig prägnant, eingeprägt, eingebrannt hat er sich wahrscheinlich dann auch eher eben mit den beiden, die ja eben nun mal beide auch eben die Genrefilme da in seiner Vita sind, die auch ja beide einfach sehr, sehr ikonisch sind und als Klassiker gelten. Dass er die beide ja auch deutlich mitgeprägt hat, das steht ja außer Frage.
Ja. Er hat ja auch seinen ersten Sohn nach dem Regisseur Warren Kiefer benannt, der den ersten Film mit Donald Sutherland gedreht hat, Castle of the Living Dead. Ich weiß gerade gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Und seinen zweiten Sohn hat er ja nach dem Regisseur von Wenn die Gondeln Trauer tragen benannt, wo ich gar nicht genau weiß, wie es ausgesprochen wird. Er heißt ja Nicolas Roeg, R-O-E-G,
Roeg. Ja.
Und damit hat er dann aber irgendwann aufgehört. Also nur die ersten beiden Kinder sind nach Regisseuren benannt. Danach hat er aufgehört. Und er hat auch irgendwann mal gesagt, dass er war, das hatte ich mir rauskopiert, dass er kein Lieblingskind hat. Also auf die Frage, welcher sein Lieblingsfilm von sich selbst ist, hat er gesagt, ich kann ja auch nicht sagen, ob ich ein Lieblingskind habe. Und dann hat er gesagt, aber ich habe gern mit Fellini zusammengearbeitet. Also das waren, glaube ich, so die Sachen, die ihn so am meisten geprägt haben. Weil wie bei vielen Schauspielern, die mal so einen Höhepunkt hatten, folgen dann auch ja fast schon Jahrzehnte, wo es eher so gediegenes Mittelmaß mit ein paar Ausreißern nach oben gibt. Ich glaube, er hat weiterhin jeden Film veredelt, in dem er drin war. Ich habe leider in den 48 Stunden zwischen seinem Tod und der Aufnahme es nur geschafft, 70 Filme von ihm noch nachzuholen. Deswegen müsst ihr mir nachsehen, dass ich nicht alle 199 nochmal
ja, geguckt schwach, hab. Schwach, schwach.
Schwach, schwach. Aber es hat dann wieder ein bisschen gedauert, bis er dann wieder so einen Peak hatte. Also die Sachen, die ich von ihm sehr spät erst gesehen habe, war 1900, wo er so einen faschistischen Führer spielt. Ah, ja. Mhm. Das ist schon eine seiner besten, bittersten Rollen. Also da kann er alles so ausspielen, weil er wirkt natürlich. Man soll nicht schlecht über die Toten reden, aber sympathisch wirkt er jetzt halt nicht. Also als die Figur, die er spielt. Also er hat schon immer so was Düsteres und durch seine extreme Körpergröße von 2 Metern ist er auch oft, hat er sich oft so gebückt, um auf die Augenhöhe von den anderen Schauspielern zu kommen. Und das hat auch nochmal so was Bedrohliches, dass er immer so, weil man sieht, wie groß er ist, dass er sich noch runterbeugen muss. Also er hat halt immer eine sehr erdrückende Aura gehabt, finde ich.
Oh doch, stimmt. Ich weiß noch, ich fällt gerade noch ein. Ich glaube, ich weiß noch, wo ich ihn dann auch wahrlich wahrgenommen habe, ist in tatsächlich in Virus. Von 99. Den habe ich nämlich richtig früh gesehen.
Stimmt, den
habe ich auch gesehen. Und da wird er ja später auch selbst umgebaut zu so einem Roboter-Monster-Vieh. Ja. Und da war er auch richtig, fand ich ihn richtig, der hat richtig Angst gemacht. Also klar, da spielt er natürlich dann mit Maske und so, aber trotzdem, da habe ich ihn auch wahrgenommen, einfach weil er da auch sehr präsent war. Da spielt er den Captain, glaube ich, der dann später auch umgebaut wird, da von diesem. Von der Entität. Stimmt, ja. Aber ja, auf jeden Fall, er hat auch einfach eine Präsenz natürlich. Ne? Er hat ein super markantes Gesicht, er hat die körperliche Präsenz, einfach weil er so groß ist, das stimmt schon. Ja, er hat einfach eine krasse Präsenz auf der Leinwand.
Und natürlich, ich glaube, Anthony Hopkins war schon die perfekte Besetzung, aber er war auch lange im Gespräch für Hannibal Lecter in Schweigen der Lämmer. Und das hätte, glaube ich, auch gut funktioniert. Und wo er mir auch aufgefallen ist, war dieser Citizen X aus 1995, wo es um einen Serienkiller in Russland geht und wo dann die russischen Behörden aber sagen, ja, ein Serienkiller in Russland, das ist doch eine Erfindung des Westens, Serienkiller gibt's nicht. Und deswegen quasi zulassen, dass der Killer noch Dutzende von anderen Kindern umbringt und Menschen. Kindern und Menschen, okay. Gut, da kann man ja gleich den Schrei am Anfang drüber legen. und Kiefer Sutherland spielt da quasi den bösen Russen, der den ermittelnden Polizisten immer wieder Steine in den Weg legt, einfach weil es im russischen System zur damaligen Zeit keine Serienmörder geben darf. Und da habe ich ihn auch richtig gehasst. Also wenn ich Sutherland in Filmen gesehen habe, entweder gehasst oder gefürchtet. Was ja eine große Auszeichnung immer ist. Aber ich glaube, stimmt, wo du jetzt Virus erwähnst, stimmt, das war auch einer, vielleicht auch der erste Film mit ihm, den ich im Kino gesehen habe.
Ja, bei mir nämlich, glaube ich, auch. Deswegen, also da sind wir auf jeden Fall auch hängen geblieben. Und ja, wie du sagst, genau, also er ist ja auch jemand, der, er ist zwar nicht, also irgendwo Typecast, ja, aber wie du auch gesagt hast, er ist ja auch jemand, der aber einfach auch von seiner Art her schon irgendwo immer so ein bisschen angelehnt ähnliche Rollen hatte. So, er war schon natürlich eher der bisschen grimmige oder halt so der ein bisschen emotionslose, ne, ein bisschen der ja, vor dem man schon so Respekt hatte, will ich irgendwie sagen. Also diese Aura versprüht er halt. Also hat er jemals richtig Comedy gespielt?
Bestimmt, aber wüsste ich jetzt auch nicht.
Kann ich mir jetzt nicht dran erinnern, so wo er auch mitspielt, das ist mir auch wieder eingefallen, ist Stolz und Vorurteil, da spielt ja Mr. Bandit. Den muss ich auch schon einige Male in meinem Leben gucken, nicht immer ganz freiwillig. Und da ist er ja auch der eher mürrische, trotz allem, obwohl der Film ja eigentlich, ne, so Rom-Com-Shit. Entschuldigung, alle, die Schoss und Vorurteile lieben. Aber auch da irgendwie ist er ja irgendwie der Grummelige. Also es passt natürlich zu ihm. Er ist halt schon eher so der, ja, wie gesagt, irgendwie in der Slapstick-Rolle kann ich mir jetzt nicht, hätte ich mir nicht vorstellen also können.
Es könnte wahrscheinlich funktionieren, weil er vielleicht auch so einen Leslie Nielsen-artigen Ansatz wählen könnte, dass er so total ernst wirkt, aber halt nur so Slapstick macht. Aber selbst sein, oh gut, für seinen Simpsons-Auftritt, er wird ja gezeichnet, den spielt er ja nicht selbst, aber auch da ist er quasi er selbst. Und jetzt finde ich, das ist der funnieste Fun-Fact über ihn. Er spielt nämlich in den Simpsons mit, weil er in dem Film Tag der Heuschrecke von John Schlesinger spielt einen Charakter, der Homer Simpson heißt. Der
ist das so?
Ja, das ist aus 1975 und er spielt die Hauptrolle da und die Hauptrolle heißt halt einfach Homer Simpson.
Das ist ja abgefahren. Ja.
Und, das
wusste ich auch nicht.
Habe ich auch bei den Recherchen erst gesehen. Also ich habe irgendwie Tag der Heuschrecke irgendwann mal gesehen, aber dieses, ich glaube, er wird halt manchmal Homer genannt und irgendwann wahrscheinlich mal Mr. Simpson, aber dass man so sagt, ach, Sie sind Homer Simpson, das ist ja, also, das passiert außer in James Bond ja in keinem Film, dass die Leute so ihren Vor- und Nachnamen so genannt bekommen. Jedenfalls ist mir damals nicht aufgefallen. Und ja, ich habe den definitiv gesehen, als die Simpsons schon am Start waren. Ja, das ist mir auch auch nie aufgefallen, aber auch irgendwie funny, dass
das
es
Ding
einen
ist,
Film gibt.
Das Ding ist halt eher, ja.
Nee, also dass es halt einen Film gibt, der auch bekannt ist und Kritiker gerühmt, wo der Figur halt Homer Simpson heißt. Wahrscheinlich ist es auch einfach eine Inspiration für die Simpsons gewesen, aber das erfahren wir dann im Simpsons-Special, wenn Marge stirbt und wir dazu ein Special machen.
weil ich doch gerade das Thema Comedy sagen wollte, er war halt ja mal wohl auch in jungen Jahren mal Stand-Up-Comedian, was ich mir halt bei ihm auch da wenig vorstellen kann, aber natürlich hat er bisher stimmt auch eine witzige Ader und ich kenne auch nicht alle seine 200 Filme, die ich auch nicht mehr geguckt habe, oder 99, und sicher hat er sicher auch mal eine eher leichtere Rolle eingenommen und er galt ja auch immer als extrem wandlungsfähig und so weiter, aber ja, ich hab zumindest keine Komödie im Kopf, wo er mir jetzt irgendwie als Funny-Character im Gedächtnis geblieben wäre, aber ich stelle mir auch vor, wie so dieser 2-Meter-Typ, von dem irgendwie du in der Kindheit eher Angst und Furcht hattest, bevor du den ersten Filme gesehen hast, dass der auf einer Bühne steht und ein Stand-Up-Comedy-Programm runterhält.
Ja, vielleicht halt auch gerade durch diese Aura, dass das so funny war, weil das ist ja auch so ein Ausdruck von seinem Charisma, dass man auch so. Also ich nehme jetzt nur mal seine Rolle in Hunger Games raus, dass man natürlich weiß, okay, er ist ein evil Arschloch, aber wenn er dann so charismatisch irgendwie so lacht oder so, also man ist immer wieder gewillt, sich von seinem Wesen so einnehmen zu lassen. Und bei so einem Stand-up, vielleicht findet man da ja was auf YouTube oder so, das kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert, weil ich halt sowieso glaube, dass wir auch zum Beispiel Robin Williams hat ja auch diese Wandlung hinbekommen und auch ein paar Filme dann so Psychopathen gespielt, so One-Hour-Foto oder so, dass Leute, die sehr witzig sind, auch gleichzeitig sehr bedrohlich wirken können und wahrscheinlich auch andersrum. Aber ich glaube, es ist schwieriger, lustig zu sein, als ernst zu sein. Also das kommt, glaube ich, noch rein.
Ja, das glaube ich halt auch. Ich meine, er war ja auch hier in dem National Lampoon's Animal House, den habe ich aber nie gesehen.
Nee, den kennt ihr
auch
nicht.
War ja auch drin. Ich meine, gut, MASH ist auch eine Satire, MASH habe ich gesehen, aber auch
aber
ewig
ist ja keine
her.
Komödie, also das sind ja die Leute.
Genau, es ist aber keine Comedy in dem Sinne, genau. Ja. Genau. Von daher, und er war ja im Kentucky Fried Movie, aber das ist auch schon zu lange her.
Aber das ist auch, da ist er halt so ein tollpatschiger Kellner, wo die Comedy ja auch wieder eher daraus besteht, dass halt jemanden Missgeschicke passieren, aber nicht die Figur lustig ist an sich.
Ja, das stimmt. Aber ja, so wie ihn im Comedy, Stand-Up-Comedy, würde ich auch gerne mal sehen. Muss man mal recherchieren, ob er das noch findet. Aber ja, jedenfalls hat er natürlich die ganze Bandbreite irgendwie bespielt. Ich meine, in 199 Filmen ist er ja auch irgendwie alles dabei gewesen, mit Sicherheit. Und dass du halt, dass er da natürlich einfach so eine Bandbreite abgeliefert hat in so einer ganzen Vita, ist halt einfach nur krass. Aber es hat ja auch, also sag mal, in den 70ern war ja so sein Peak der erste, ne, nach MASH ja dann irgendwie. Und ich habe auch das Gefühl, dann irgendwie jetzt so zunehmend nach, sagen wir mal, was hast du jetzt zuletzt noch genannt? Ich meine, das letzte war so Anfang 2000er, so war ja noch in Italian Job zum Beispiel ja auch dabei. Natürlich in den ganzen Hunger Games Filmen, klar. Aber auch so genremäßig ist dann in der neuesten Zeit auch gar nicht mehr so viel passiert, oder?
Nee, gar nicht. Und ich glaube, das ist aber eher ein Zeichen für eine halbwegs solide Rollenauswahl, denn es waren immer so pro Jahr oder alle 2-3 Jahre, also so Filme, keine Ahnung, Here's a Big Heist, dann Uprising, TV-Movie, Pass to War, TV-Movie, dann Five Moons, Plaza, also was auch so IMDb-Filme sind, die unter 1000 Bewertungen haben, dann kommt aber Italian Job, dann kommt Cold Mountain, dann kommt also Stolz und Vorurteil, dann kommt Lord of War und dazwischen immer wieder so kleine Filme, wo man so denkt, warum macht man das? Also das ist natürlich wieder aus unserer Perspektive, ich muss es immer wieder sagen, natürlich unglaublich arrogant, sowas zu sagen, weil natürlich werden sie trotzdem auch 500.000 pro Film bekommen haben. Wir gucken ja aber nur so aus Qualitätssicht drauf, wie so ein perfekte, wie so eine perfekte Karriere verlaufen würde. Wir würden auch in jedem Scheiß mitspielen, wenn wir Hollywood-Schauspieler wären. Aber er hat es immer wieder geschafft, für große Sachen besetzt zu werden. Dann passiert, ja, nach Lord of War kenne ich gar nichts, was irgend, oder was ist denn American Haunting? Ist das der, von dem ich denke? Ich habe aber, ach, das ist der, wo, ich weiß nicht mehr, worum es geht, aber den habe ich jedenfalls gesehen. Du bestimmt auch. Einer dieser typischen.
Der von 2005?
Ja. Aber keine Ahnung. Aber ja, also das war ja wieder sowas, wo man so, das damalige Blumhouse, finde ich, das war so das Insidious 4 von 2005. Also er hat immer wieder Kinorollen gehabt. Bierfest, bei Bierfest hat er auch nur so eine kurze Rolle,
ja, stimmt,
aber auch nicht, also witzig, aber nicht witzig dank ihm, oder nicht witzig,
ja, der Film war auch nicht witzig.
Witziges oder so. Ja, und dann, was ich aber noch gesehen habe, was er in seinen letzten Jahren gemacht hat, bevor er bei Ad Astra mitgespielt hat, auch wieder mega Rolle gewesen, es gibt Backdraft 2. Den habe ich leider nicht gesehen, aber es würde mir ganz gut gefallen, weil bei Backdraft ist mir nämlich auch aufgefallen, dass der quasi schon den Joker aus den Nolan-Filmen so ein bisschen vorhergesehen hat, weil das ist ja mit, wo Robert, also bei Backdraft geht es ja um so einen Pyroman, Brandstifter, gegen den so Feuerwehrleute kämpfen. Und als dann Robert De Niro ihn endlich quasi erwischt hat und ihn fragt, was er mit der ganzen Welt denn überhaupt machen will, sagt er einfach, alles verbrennen. Und das ist ja einfach so, manche Menschen wollen einfach nur die Welt brennen sehen, was dann irgendwie Batman bzw. der Joker erst fast, ja, 15 Jahre, ja, der jedenfalls über ein Jahrzehnt später richtig bekannt gemacht hat. Aber eigentlich hat er auch dafür schon diese Blaupause gelegt für diese Psychopathen, die keine andere Motivation haben, außer halt die ganze Welt brennen zu sehen. Das war halt auch, Backdraft hatte halt diese typischen, ja, so ein bisschen so over the Edge-Action-Sequenzen, wo man so dachte, okay, ein bisschen weniger theatralisch oder pseudo-episch wäre hier, glaube ich, sinnvoller, weil der hatte schon Potenzial. Also den würde ich gerne in einem Remake nochmal sehen, weil das hat mir ganz gut gefallen. Also es gibt generell viele Bombenlegerfilme, das ist mir auch letztes Mal beim Speed-Special aufgefallen, dass es viele Bombenlegerfilme oder so Brandstifterfilme gibt, die, glaube ich, es verdient hätten, nochmal geremaked zu werden, weil das ist auch so ein Genre, was so ein bisschen ausgestorben ist, dass Leute einfach nur Sachen in die Luft jagen und irgendjemand dann so,
das stimmt,
so eine Schnitzejagd wie Bombe entschärfen oder sonst irgendwas, das ist ein bisschen irgendwie untergegangen. So, aber zurück zu.
Ja, so, auch so Die Hard 3-mäßig so.
Ja, sowas halt. Oder es gibt doch.
So ein Serientäter, aber eben nicht Killer, sondern so, der halt serienmäßig Anschläge verübt.
Und es gibt auch diesen einen Film mit Adrian Brody, der mega geil in der Theorie klingt, aber leider nicht so gut geworden ist, wo sich auch so ein Psychopath, der immer Leute entführt und in der Erde eingräbt und dann halt guckt, wie lange die brauchen, bis sie gestorben sind, sich von der Polizei erwischen lässt und der Polizist sagt: So, du hast jetzt 80 Minuten, da kannst du mal probieren, den Ort rauszufinden aus mir, wo ich mein letztes Opfer begraben habe. Und theoretisch mega geil, leider komplett gegen die Wand gefahren, aber finde ich von der Story auch geil. Also generell dieses, das war auch noch bevor in jedem Hollywood-Film in der Mitte des Films der Bösewicht festgenommen wurde und man rausrätseln musste, warum wohl. Also das hat auch gut
funktioniert. Ja,
so, aber kommen wir mal wieder zu.
Ja, der Backdraft 2, nochmal gerade sehe ich gerade, der ist vom Regisseur, der auch Open Grave gemacht hat und diesen Apollo 18. Die waren beide gar nicht so
mies. Open Grave habe ich gesehen, den fand ich gut.
Ja, ne, also jetzt kein No-Name-Regisseur, aber gut, der Backdraft 2 hat eine 2,6 auf Boxed. Glaube jetzt nichts, was man gesehen hat.
Ja, vor allen Dingen, also ich kann mich an Backdraft leider auch gar nicht mehr so genau erinnern, aber es erscheint mir ungewöhnlich, dass Donald Sutherland eine Rolle des Bösewichts überlebt haben sollte. Also vielleicht gibt es ganz merkwürdige Backflashes, was den Film irgendwie noch besser machen würde, und es spielt natürlich auch einer der Baldwins mit.
Na klar. Vielleicht müssen wir mal Backdraft revisiten hier im Podcast.
Oh, aber der Drehbuchautor ist der Drehbuchautor von Highlander und God's Army und Hellraiser Deader.
Na dann.
Ja, da geht's rein.
Dann müssen wir da nochmal ran.
Ja. So, jetzt noch als Info, dass es in den Universal Studios Theme Park Adventures auch ein Backdraft Adventure gibt. Und dann zurück zu Donald.
Ja, aber jedenfalls, wie du schon sagst, er hat dann seine Vita, also seine Vita wirkt halt aber auch nie eben sehr, sehr bedacht, ne? Muss man halt einfach sagen. Ja. Er hat halt sehr viel Kram dazwischen immer gedreht, wo man dann sagen muss, okay, warum? Aber gleichzeitig, ich meine, ich glaube, es gibt, wenn du mal zurückguckst, eigentlich kaum ein Jahr, wo er nicht mindestens einen Film gemacht hat.
Ja.
Und das halt als kontinuierlicher einfach durchspielen quasi über so eine so lange Zeit ist halt auch krass. Ich meine, nur so kommst du natürlich auch auf so eine Vita mit so vielen Filmen. Ne? Und ich glaube halt dann irgendwie schon, dass er echt auch jemand war, der eine krasse Passion einfach für Filme machen, für Filme hatte. Und der einfach Bock hatte auf Schauspiel. Natürlich auch irgendwie muss die Kasse gefüllt werden, aber er hat schon so lange einen Namen gehabt, natürlich. Und ich glaube schon, dass er in einer gewissen Weise auch irgendwie selektiv sein konnte. Aber ich glaube auch, dass er jemand war, der einfach richtig Bock hatte auf wenn er ein Buch bekommen hat, das klang geiler, das glaube ich einfach gemacht.
Ja, und er hat sich auch lange Zeit hochgearbeitet. Also als er seine Hauptrolle in MASH gespielt hat, war er schon Mitte 30, also er hat keinen Blitzstart gehabt, sondern er hat erst Theater studiert in London und Schottland, dann Fernsehserien und dann diese, ja, was war er, ein Dutzend Sidekick oder so, wo er dann quasi sich so endlich etablieren konnte. Also es war nicht wie diese Karrieren, die heutzutage so sind, wo man dann in 2, 3 Filmen auftaucht und auf einmal ist man so ein krasser Star, so Timothy Chalamet-mäßig oder so, der ja viel zu jung ist, um 15 Jahre lang sich irgendwo hochgebuckelt zu haben. Aber das war so eine Zeit, wo so Blitzkarrieren, glaube ich, gar nicht möglich waren. Ich glaube, ohne Social Media kannst du nicht innerhalb von 3, 4 Jahren auf einmal zu einem absoluten Star werden. Also du spielst halt in so einem absoluten Megafilm mit. Ansonsten müssen sich die Leute ein bisschen an dein Gesicht gewöhnen. Ich glaube auch jemand wie Michael Douglas hätte der nicht jahrelang in diesen Straßen von San Francisco schon quasi die Leute an sein Gesicht gewöhnt, hätte das auch viel länger noch gedauert, bis er Schauspieler durchgestartet wäre. Und ich glaube in dieser Rolle, die er ins dreckige Dutzend hatte dafür, oder es hat er in einem Interview gesagt, hat auch dieses Grinsen entwickelt, was ja dann so sein Markenzeichen wurde. Also, dass das so fröhlich, gemütlich aussieht, aber so ohne wirklich sichtbaren Übergang so was Bedrohliches übergeht. Also das war ja so sein Markenzeichen, ja, dieses Grinsen, wo man immer so dachte, okay, er grinst, aber es macht mir Angst. Also, das ist wieder so mein Angstding, dass mir Donald Sutherland immer, ja, eine bedrohliche Aura hat ihn immer umgeben, weil man halt wusste, okay, dieses Grinsen kommt da gleich wieder. Und was ich auch relativ früh gesehen habe, ist die Nadel. Ich weiß noch, dass ich den nicht ganz verstanden habe, aber ich wollte als Kind, wahrscheinlich war ich so 10, 11, ich wollte immer irgendwie diese Polit-Thriller sehen, weil ich ja dachte, das müsste spannend sein, aber ich habe halt den Polit-Part natürlich null gecheckt und der Thriller-Part war meistens nicht so spannend, weil bei die Nadel geht's auch darum, dass ein Nazi-Agent in England in das Geheimnis der bevorstehenden Invasion durch die Alliierten kommt und dann wird er entdeckt und kann sich mit so einem Springmesser den Weg freischneiden und schlüpft bei so einem Farmer-Ehepaar unter und da habe ich dann nicht so ganz verstanden, also ich habe schon mal nicht verstanden, dass er der Bösewicht ist, weil er spielt ja die Hauptrolle, wie kann er dann der Böse sein? Also das muss man meinem kindlichen Gemüt dann noch so nachdenken und ich habe auch nicht begriffen, was oder wer hier die Nadel ist. Also der hat sich dann die ganze Zeit in diesem Haus versteckt und diesem Psychospielchen, die er mit diesem Ehepaar betrieben hat, das ist halt komplett an mir vorbeigegangen. Die waren halt einfach nur so zusammen. Also als Kind hat man ja noch nicht so ein Gespür für Gaslighting und Manipulation und so und Psychospielchen. Aber da habe ich ihn auch gesehen. Jedenfalls hatte ich da aber auch Angst vor ihm, weil ich wusste halt, er ist da und er hat dieses Messer. Und ich wusste nur so, irgendwann kommt das bestimmt nochmal zum Einsatz, aber ich konnte überhaupt keine Situation erkennen, wann, weil halt alles für mich so gleichförmig war. Also ich habe da so verschwommene Erinnerungen, aber die Nadel war auch einer meiner frühesten Begegnungen mit ihm. Ja,
den kenne ich tatsächlich nicht, aber ja, klingt auch wieder etwas, was vielleicht ein bisschen schon zu komplex war und vielleicht zu metaphorisch gemeint für ein junges Gehirn.
Ja, oder beziehungsweise dieser Politansatz, weil da hat es ja einfach gereicht, dass er Nazi-Agent ist und dieses Ehepaar ist halt britisch, also auf der guten Seite und dass diese Bedrohungssituation habe ich halt nicht verstanden. Weil für mich war halt ein Agent immer der Gute. Also ich habe Ich habe das nicht gerafft. Es war halt einfach ein Agent. Also Agent war für mich damals immer James Bond und nicht.
Ja, und der macht Schurken kaputt.
Genau. Und James Bond war für mich auch nie von, also irgendwann erst von irgendeinem Land. Der war halt der Gute. Und da habe ich nicht so ganz begriffen, warum der Gute so unheimlich ist und warum die anderen beiden ja offensichtlich die Bösen sein sollen, warum die einfach so da sind. Ja, trotzdem natürlich vielen Dank an meine Mutter, dass ich die Nadel damals gucken durfte.
Sie hat dich sehr geprägt, offensichtlich.
Ja, ja, weil das ja so dieses, wo ich halt so mit drauf hingefiebert im Kopf hat man sich schon vorgestellt, was so abgeht, weil man hatte ja wirklich nur dieses eine Bild in der TV-Movie, diesen Beschreibungstext und diese Bewertung und dann hat man ja so, oh, 3 Sterne, 3 Punkte in Spannung, wie geil wird's wohl werden?
Kann ich noch schlafen heute?
Ja, ja, eben.
Ja, wo mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, zumindest dann im Nachgang, ist Outbreak.
Mhm, ja.
Den fand ich nämlich in der Jugend irgendwie mega geil. Ich weiß nicht, was der mit mir gemacht hat.
Ich auch, ja, ja, ich weiß auch, aber warum auch, genau?
Der war, ich weiß auch nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Ne? Das ist ja der Film, wo die Affen diese Krankheit, diesen Virus übertragen, ja, und so weiter. Und irgendwie, der hat mich irgendwie vollgepackt, weil der auch irgendwie so super krass unangenehm war und diese dauerhafte, diese Bedrohungslage so, ne, so der unsichtbares Grauen so.
Ja, ja, und sie waren auch die ganze Zeit in diesem da provisorisch aufgebauten Labor, so immer durch diese Frischhaltefolie-Wände durch und so.
Genau, genau.
Plastikplan.
Und da spielt er ja diesen Colonel,
ja,
wo er auch überhaupt keinen Bart hat. Irgendwie hatte ich ihn immer auch mit Bart assoziiert und da ist er auch komplett ohne Bart und hat halt auch so, da fand ich halt, das sah fast wie so blondierte Haare. Also er war einfach weiß, aber die sahen so überkandiert aus. Und da hat er, irgendwie war er da nochmal wieder mit so viel Zuwanderungsfähigkeit. Da habe ich ihn auch erst immer fast gar nicht erkannt. Aber ja, Outbreak, auch so ein Film, den habe ich echt damals rauf und runter geguckt. Und auch wenn er da nur, natürlich ist keine Hauptrolle, aber trotzdem ist er mir da auch trotzdem im Gedächtnis geblieben, dieser blonde Colonel. Und
ja, eben, er war halt immer, wenn er irgendwo mitgespielt hat, also die Hauptrollenfilme von ihm hat man halt irgendwie viel, viel später erst gesehen, weil er niemand war, den man mit einer Hauptrolle assoziiert hat. Also man hat irgendwie nicht nach ihm gesucht oder so. Oder
genau.
Man wurde selten mit seinem Namen konfrontiert. Also ich glaube schon, dass ich wusste, wie er heißt. Aber er war für mich halt lange Zeit dann irgendwann der Vater von Kiefer Sutherland, weil den hat man halt wegen ihm selbst geguckt, der hatte ja auch viel mehr Hauptrollen, dann kam halt sowas wie Lost Boys und so, und dann war man ja großer Kiefer Sutherland-Fan, bis dann kam Stand By Me, also Kiefer Sutherland war quasi der Sutherland für einen, bis man dann irgendwann, als man auch größer, mehr Zugriff hatte auf Filme generell, erkannt hat, okay, der hat halt so viel geprägt, aber es waren halt viele von diesen 70er, 80er Jahren, so Politthriller oder Dramen, auf die man damals halt keinen Bock hatte mit 18 oder mit 15.
Ja, ja, also absolut, sagen, ja.
Ja, gib mir irgendwie Clued oder gib mir Lost Boys. Ich werde immer Lost Boys gucken. Oder wo er auch mitgespielt hat, ist dieser Instinct. Das war ja der zweite große Affenfilm der 90er. Und auch da spielt er nur eine tragende Nebenrolle. Also ich glaube, so die drittwichtigste oder die Person, die am dritthäufigsten auftritt. Aber auch da war natürlich irgendwie Anthony Hopkins die Hauptrolle. Deswegen hat man ihn da nicht so wahrgenommen. Und bei Virus, das ist halt so ein Film, da gibt zwar Hauptrollen, aber die sind eigentlich egal, weil die Viecher spielen halt die Hauptrolle, beziehungsweise das Schiff. Also das war irgendwie so diese merkwürdige Zeit, wo diese hochbudgetierten Horrorfilme rauskamen. Also Virus ist ja zur gleichen Zeit mehr oder weniger entstanden wie auch das Geisterschaus.
Das Geisterschloss.
Ja. Geisterschloss, sorry. Der ja auch viel zu teuer war. Und Virus war ja auch horrend teuer. Und das war aus damaliger Sicht war es halt richtig, richtig geil. Der war halt für mich so ein bisschen wie eine minimal schlechtere Variante von Event Horizon, aber auf einem Schiff.
Ja.
Und ich habe damals ja auch noch in Hersfeld gewohnt. Also es war ein großer Segen, dass sowas da ins Kino kommt, weil irgendwelche Horrorfilme kamen da halt wirklich selten, wenn es nicht gerade sowas wie Scream, also wenn es was nicht richtig Großes war. Und Virus ist ja leider ziemlich gefloppt. Diese Aussage überprüfe ich doch mal kostenlos.
Naja, ja, aber genau.
Er wird auch selten erwähnt dafür, dass der so im...
Er ist halt nicht der auf den Postern war, so. Aber trotzdem, wenn er aufgetaucht ist, war es so, ach, guck mal, so. Deswegen auch das wieder unterfüttert eben unsere Aussage, er war irgendwie immer da. Es gibt ja viele solche Schauspieler, wo du, ja, das ist gut, es gibt ja viele solche Schauspieler, wo du immer wieder denkst halt so, der taucht einfach, der steht plötzlich im Raum in irgendeinem Film, war überhaupt nicht auf dem Poster, war nirgendwo erwähnt, du bist so, ach. Und der war eh lange Zeit halt für mich. Weil, ja, wie du sagst, natürlich hatte man auf dem Schirm dann irgendwie, wer er war. aber er war genau das eben nicht der, der im, auf dem Poster in der Headline drin stand. So, das war er halt in den größten Teilen nie. Und trotzdem war er so remarkable erinnerungswürdig, dass du trotzdem mal genau wusstest, so, wer Donald Sutherland war, wenn er aufgetaucht ist.
Ja, auf dem Virus-Plakat sind der Jamie Lee Curtis drauf und der Hauptdarsteller aus Backdraft 2. Na, wer hat gut aufgepasst? Richtig, William Baldwin.
Ach ja, Baldwin wieder, ja.
Gut, da hat Donald Sutherland 2 Filme mit William Baldwin gemacht.
Ja.
Und ja, Virus aus 1999 und wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte das nachholen. Ich glaube, das lohnt sich aus heutiger Sicht wahrscheinlich fast noch mehr, weil entweder sind die Effekte schlecht gealtert, aber ich fand es damals erstaunlich gut alles. Aber der hat...
Der ist auch mega eklig. Der ist mega eklig. Das ist ja so ein bisschen auch wie bei Octalus, wo dann irgendwie halt überall nur noch so Gedärme auf dem Schiff rumliegen und super viel in einem Matt Gematsche und das halt allein diese Idee, dass diese Alien-Intelligenz Menschen mit Mechanik halt zusammenmorft in so Fleisch-Terminator. Ey, ich weiß doch, ich habe den halt im Fernseher auch super früh gesehen, da war ich irgendwie gerade so 13 oder so, 14. Da gab es so eine Szene, da fährt irgendwie so ein Vieh in so einem Aufzug hoch irgendwie und das hat, weiß ich nicht, dass du zum ersten Mal richtig gesehen hast, wie so eine Fleisch-Mech-Morph da aussieht. Das war richtig, richtig, richtig ekelhaft, ja.
Lass mich mal kurz was ausrechnen. Ja, wenn der heutzutage gedreht werden würde, der Film würde 142 Millionen kosten. Also unvorstellbar, dass so ein Horrorfilm mit Sci-Fi-Elementen, der ziemlich eklig ist. Der hat noch eine 16er-Freigabe. Ich war auch überrascht, wie eklig der dann war.
Der hat eine 16er-Freigabe, ja, das ist krass. Ja.
Dass sowas 142 Millionen kosten würde. Also es war zu damaligen Zeit, also seit 99 hat er 75 Millionen gekostet. Auch das, also wie das ansatzweise mal eingespielt werden soll. Der hat in Amerika 14 eingespielt, weltweit nochmal 16. Also das ist einer der größten Flops, den Universal sich jemals so aus Aufwand, Einspielergebnis in prozentualem Verhältnis. Wie komme ich noch aus dem Satz raus? Das ist nicht einer der größten Totalflops. Jedenfalls haben sie viel Geld verloren. Weil da ist ja nicht mal das Marketing dabei, also Wahnsinn. Und das, wie das auch funktionieren sollte damals, es ist unvorstellbar, aber er existiert. Und
das meiste Geld hat sicherlich nicht Donald Sutherland verschluckt bei der Produktion.
Nee, ja, aber Jamie Lee Curtis ja wahrscheinlich auch nicht. Also ich glaube wirklich das Set-Design, also ich glaube, das ist wirklich mal einer der Filme, wo alles Geld irgendwie in den Film und nicht die Darsteller geflossen ist, sondern Großteil, denn das Luxusproblem des Films ist, dass es gegen Ende schon zu episch wieder wird und der Horror halt immer mehr rausfließt. Also es wird immer mehr so Sci-Fi-Action und am Anfang war es alles noch gruselig, aber gegen Ende ist halt einfach wieder alles zu groß. Aber kaum über den könnte man auch nochmal separat sprechen. Ich weiß nicht mal, wer da Regie geführt hat, obwohl die Person ja vielleicht auch...
Habe ich gerade nachgeguckt, John Bruno kennt man nicht, hat 3 Filme gedreht.
Krass, also auch das, dass jemand damals so eine Chance...
Ja, 3D-Filme.
Ja, und auch nach, also er hat Terminator 2, Terminator
3D. Terminator 2, 3D, ja genau.
Also er hat einen 3D-Film von Terminator 2 von Universal Studios gedreht, also nicht mal von
zusammen
IMAX
mit Cameron.
So, ja. Zusammen mit James Cameron und als nächstes durfte er für 75 Millionen diesen Film machen. Das ist sein Regiedebüt. Das andere ist ja eher ein Kurzfilm. Ja, Wahnsinn.
Ja, genau, und eigentlich ist er Effektartist.
Ja. Krass.
Known for his prolific collaborations with director James Cameron in films like Terminator 2. Ja, also der hat bei Terminator, True Lies, Titanic und so weiter hat er und Abyss hat er Effekte gemacht und auch die einen Oscar bekommen für Best Visual Effects. Und dem gibst du dann 75 Millionen, um einen Horrorfilm auf dem Schiff zu drehen.
Ja, Jamie Lee Curtis hat Virus so sehr gehasst, dass sie sich richtig stark dafür eingesetzt hat, dass der Regisseur gefeuert wird, stattdessen Steve Miner eingesetzt wird, mit dem sie Halloween Age 20 gemacht hat. Und wer Halloween Age 20 gesehen hat, kann sich ja vorstellen, wie sehr sie den Regisseur vom Virus gehasst haben muss.
Okay. Über Virus sollten wir echt doch mal so reden. Dann muss ich ihn auch noch mal gucken. Das ist nämlich auch schwer ein bisschen her.
Also echt, das ist ja richtig. It's so bad, it was shocking. That would be the all-time piece of shit. It's just dreadful. That's the only good reason to be in bad movies. Then when your friends have bad movies, you can say, I've got the best one. I'm bringing Virus. Boah, das hat sie in den Winterju gesagt. Sowas finde ich auch immer ein bisschen arschig irgendwie. Also ich meine, der Film hat die Karriere von dem Typen beendet. Ja.
Und da hängen halt ja auch noch mehr Leute dran als nur eine Person.
Ja.
Und dann das eigene, den eigenen Film so, egal wie du ihn selbst findest, aber so runterrocken für alle dann, ist schon
ja.
harsch.
Aber der hat eine Wiederentdeckung. Also wir können ja mal, Sci-Fi-Horror hatten wir noch nie so wirklich gemacht, gell?
Ach, immer wieder mal so und so, aber wir können einfach mal generell über den Film einfach sprechen. Finden wir was anderes oder ja. machen, ich meine, oder Schiff-Horror hatten wir, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen, aber.
Ja, Schiff-Horror hatten wir schon so ein bisschen.
Wir finden einen Aufhänger.
Ja, ich denke auch. Und wenn wir über die John-Bruno-Karriere sprechen.
Ja. 10 Minuten.
Ja. Oder vielleicht stirbt Billy und Baldwin ja bald.
Ja. Dann können wir auch endlich über Backdraft 2 reden.
Ja. William Baldwin ist aber, glaube ich, der zweitbeste Baldwin. Nach Alec.
Der hat auch niemanden erschossen bisher.
Das stimmt. Und er hat bei Flatliners mitgespielt in Turn of Affairs. Und leider aber auch bei Fair Game. Gut, wir schweifen aber zu sehr ab. Über Fair Game sprechen wir aber irgendwann auch nochmal. So, was gibt's denn noch? Also es gibt natürlich extrem viel zu Donald Sutherland zu sagen, aber wir dachten halt, wir sprechen dieses Wochenende drüber und nicht irgendwie erst in ein, zwei Wochen oder so. Deswegen können wir, glaube ich, nur ein paar, oder ich würde noch ein paar Filme nennen, wo er keine großen Rollen spielt, wo ich aber unabhängig davon finde, dass man die sich anschauen sollte. Nämlich bei Johnny Got His Gun aus 1971 spielt er die Rolle von Jesus.
Oha, den habe ich nicht gesehen.
Das macht er auch ganz gut. Ja. Und Johnny Got His Gun, finde ich, ist einer der besten Antikriegsfilme. Weil oft sagt man bei Antikriegsfilmen ja auch, das sind halt wirklich Kriegsfilme. Aber bei Johnny Got His Gun geht es um einen Mann, der blind, taub, stumm ist und dem Arme und Beine im Krieg abgesprengt wurden. Und der versucht, die Krankenschwestern zu überzeugen, dass sie ihn bitte töten. Und das kommt, glaube ich, einem Antikriegsfilm schon am nächsten oder gehört zu den ganz, ganz wenigen Antikriegsfilmen, wo ich sagen würde, nee, hier wird wirklich nicht das Gefühl vermittelt, dass Krieg nicht vielleicht doch irgendwie so ein geiles Männerabenteuer ist. Und da taucht als Jesus in einer Vision auf. Und ja, finde, er sieht so oft schon relativ Jesus an einem schlechten Tag mäßig aus. Jesus, wenn er gerade wieder erwacht ist und noch ein bisschen mürrisch und mummelig. Muss erstmal wach werden, noch ein Käffchen und eine Hostie und dann geht's ab.
Jesus hat schlechte Laune heute. Ja.
Ja.
Sieht so gut drauf.
Bad Mood Jesus.
Ja, Bad ja. Herde Jesus auch.
Dann hat auf jeden Fall dieser Clut, das ist auch so einer der ersten Paranoia- oder so Verschwörungstheorien-Thriller, die ich gesehen habe, wo ich auch noch nicht so ganz reindringen konnte, weil das haben uns ja diese ganzen Corona-Leugner-Spinner und so alles genommen, dass man Paranoia- oder Verschwörungstheorien-Thriller genießen konnte. Wo man so offenkundig wusste, da ist wahrscheinlich nichts dran, oder wenn doch was dran ist, ist es irgend so eine Verschwörung, die aber rein fiktiv ist, während man jetzt ja alle zwei Stunden auf Social Media mit irgendeinem hanebüchenen Müll konfrontiert wird, wo Leute denken, es stimmt wirklich, also Verschwörungs- und Paranoia-Thriller wurden uns leider auch kaputt gemacht. Aber den finde ich, der geht noch gut klar. Dieser Citizen X finde ich mega gut. Das ist einer meiner liebsten Serienkiller-Filme. Gerade war er auch noch so kritisch beäugt, wie quasi lange Zeit die Existenz von Serienkillern verneint wurde, was ja auch Mindhunter ziemlich gut hinbekommt. Das kriegt Citizen X auch hin. Auch diese Ohnmacht, dass er mit den Polizisten, der halt weiß, da ist ein Täter, der nach einem ganz anderen Modus operiert, als man es bisher gewohnt ist, aber ihm einfach niemand glaubt und ihm quasi auch die Opfer nicht recht geben, weil immer gesagt wird, nee, es liegt eigentlich an was anderem und dass er quasi verrückt ist oder hier irgendwas den Leuten einreden will. JFK finde ich ist schlecht gealtert, weil der halt eben nur diese Verschwörungstheorien ja aufkocht, mehr oder weniger. Noch dazu von Oliver Stone, der selbst dafür gesorgt hat, dass er schlecht gealtert ist. Aber als ein Unterhaltungsfilm finde ich den nach wie vor mega. Und ja, 1900, auch mega gute Nebenrolle von ihm. Ich glaube, 1900 ist eh was man, wenn man mal einen Tag lang nicht weiß, was man machen sollte, sich auf jeden Fall anschauen sollte. Diesen Ordinary People finde ich noch richtig, richtig gut. Und auch da kann man, glaube ich, noch mal kurz aufmachen, dass, obwohl er in so vielen guten Filmen immer gut gespielt hat, war er nie für einen Oscar nominiert.
Nee, er hat halt nur so einen Oscar fürs Lebenswerk bekommen.
Er hat einen Oscar 2017.
Genau, aber er hat nie, genau, keinen, nicht dediziert, ja.
Und halt auch den Stern auf dem Walk of Fame nach seinem Sohn bekommen.
Das ist auch krass, ne?
Auch das ist halt so ein bisschen bitter. Und Ordinary People war halt einer, also ich glaube, der Film, der die meisten Oscars bekommen hat, also Ordinary People ist halt 1981 bester Film, beste Hauptrolle, beste weibliche Hauptrolle, beste männliche Nebenrolle. Und nochmal beste männliche, da waren zwei Leute für beste männliche Nebenrolle drin nominiert und haben beide gewonnen.
Nominiert.
Sorry, ich bin richtig, der steht ja da, ich bin ein Vollidiot, gut. Aber das ist auch von Robert Redford, wo Robert Redford auch den Oscar für beste Regie gewonnen hat. Ich glaube, Ordinary People auch so aus genereller beste Filme überhaupt Lückenfüller-Sicht ist ein Blick wert, da spielt er auch die Hauptrolle. Aber auch das hat nicht gereicht. Also das muss, glaube ich, richtig bitter sein, dass bester Film gewinnt und beste weibliche Nebenrolle, männliche Nebenrolle und Drehbuch und Regie, aber du bist nicht nominiert als Hauptdarsteller.
Ja, das ist krass, das stimmt. Ja.
Weil das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das sagt, es ist ja auch irgendein Urteil darüber, wie deine Leistung ist. Also als ob du quasi fast noch dafür gesorgt hast, dass der Film wiederum nicht für besten Film nominiert werden kann, weil du so schlecht gespielt hast und die Nebendarsteller mussten es halt irgendwie rausreißen.
Genau, weil ertragen, also Lead Actor, Actress einfach den Film ja mittragen. So.
Genau. Ja, ja, genau, ja, aber die haben halt keine Nominierung.
Das ist schon bitter, ja, das stimmt.
Ja. Ja, dann dieser Tag der Heuschrecke ist toll. Dann natürlich, wenn die Gondeln Trauer tragen, den setzen wir, glaube ich, so als Nacho-Basiswissen bei Genregeschehen vor. Aber ich glaube, das ist auch einer von den Filmen, wo viele Leute wissen, sie sollten ihn gesehen haben,
aber nicht gesehen haben.
Den habe ich nämlich auch relativ spät erst irgendwann geschaut.
Ja. Was auch gut ist, weil der ist halt auch sehr sperrig, muss man sagen. Also der ist in dieser Giallo-Haftigkeit, diese Atmo, die ist ja super Italien, die ist halt, also klar, spielt ja auch in Venedig, aber er hat ja wirklich diese frühen, fast schon Argento-Vibes so leicht. Der ist sehr surreal, folgt keiner klaren Stringenz im Storytelling, der kann dich schon, glaube ich, echt, also beziehungsweise verliert dich oder du verlierst den Film, wenn du da sich nicht drauf einlässt. Und ich glaube, den zu früh zu sehen, ist, glaube ich, auch gar nicht. Nicht mal wegen, ne, der ist besonders brutal oder irgendwas, aber der ist einfach super unangenehm. Ja. Der ist so ganz eerie von der Atmosphäre und so, aber vor allem eben, weil er so seltsam strukturiert ist, glaube ich, holt er dich nicht so ab, wenn du jünger bist. Der ist sehr sperrig erzählt.
Ja, ich glaube auch, dass ich das, also ich glaube, der hätte mich verstört, aber auf so eine unbefriedigende Art und Weise, weil ja auch der ganze Film, also falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, googelt auch gar nichts, weil ich glaube, die Sache, die an dem Film durchaus ungewöhnlich ist, wird überall erwähnt.
Ja, ja, schon.
Und das hat einen, also das hat mich dann auch irgendwie eiskalt erwischt, weil ich das gar nicht erwartet hätte. Und ja, diese relativ lang ausgespielten Sex-Szenen, wo Donald Sutherland auch 30 Jahre später noch erklären musste, nee, wir haben das gespielt, das war kein echter Sex, die hätten mich, glaube ich, auch eher befremdet. Ja, Mesh ist noch gut. Mesh ist auch, finde ich, super gealtert, was ja bei vielen von diesen Kriegssatiren eher nicht so der Fall ist, weil die dann so zahnlos wirken oder so. Aber Mesh ist schon immer noch erstaunlich böse und bitter. Ja, das wären, glaube ich, so meine Tipps. Das dreckige Dutzend geht halt auch gut, klar, aber Das hat halt alles, was so ein Kriegsfilm aus 1967 halt hat, weil da ist Krieg halt schon noch ganz geil, weil man ist ja auf der richtigen Seite und man erschießt nur böse Leute und außerdem ist man nahezu bulletproof und wenn irgendjemand stirbt, ist er ja ein Held. Also das muss man sich, glaube ich, klar machen, aber dann geht der auch gut klar. Also den habe ich leider auch rauf und runter als Kind geguckt.
Ja, was viele auch, glaube ich, vergessen haben, ist mir auch auf so Social aufgefallen, als es halt überall jetzt durchgegangen ist, die News, wo halt gerade viele Jüngere meinten so, oder halt jüngeren Anführungszeichen, ich rede jetzt nicht von 2000 aufwärts geboren, aber sag ich mal so 90s-Kids auch und so, wo viele waren so, ja, kann ich jetzt nur aus Hunger Games und so, weil viele haben vergessen, dass sie ihn auch vielleicht doch aus einem Franchise kennen, was sehr beliebt war, was mit Vampiren zu tun hat. Ja. Er war nämlich quasi der, ja nicht Ausbilder, aber er war ja Merrick in Buffy.
Stimmt, ja. Aber da weiß ich gar nicht, wie. Ja, eben, das ist nur der Film, oder?
In dem Film, ja.
Okay, weil Buffy habe ich auch immer nur so episodenweise gesehen. Das habe ich auch eben gelesen, aber das war mir auch komplett neue Info.
Also in der Serie nicht? Nee, in dem Buffy-Film.
Ach, okay, den habe ich nicht.
War er, schon die männliche Mithauptrolle oder zumindest auch Support-Role. Das haben auch viele voll nicht auf dem Schirm gehabt. Obwohl er da eigentlich auch genauso markant aussieht. Da hat er auch seinen weißen Vollbart gehabt. Hat immer so einen dummen Hut an mit so einem Trenchcoat. Aber ja, im Buffy-Film war er am Start. Was halt auch wieder sehr einfach ein ungewöhnlicher Entry ist in seiner Vita, wenn du dir auch guckst, was er davor danach gemacht hat, wie du gerade gesagt hast auch, da waren viele dieser ganzen Polit-Sachen dabei, gerade in dem Zeitraum und so weiter. Und dann dazwischen hast du halt so Buffy. Mhm. Das ist halt auch wieder eine Entscheidung halt in seiner Vita, wo du bist so, der macht halt scheinbar auf einfach Bock hat so.
Ja, und dazwischen halt immer noch diese Hollywood-Filme, weil er quasi ja gefühlt über 30 Jahre auf diese böse, aber intelligent wirkende, sinistre, ja, Antagonistenfigur festgelegt war. Nie wirklich der Hauptbösewicht, außer halt bei sowas wie Backdraft oder so, aber immer so diese Evil Force, die halt auch nicht so, die man auch nicht durch einfaches Töten aus dem Weg räumen kann. Also bei Citizen X zum Beispiel kann nicht der ermittelnde Polizist einfach den General erschießen und dann halt sagen, ja, okay, cool, jetzt sind alle Widerstände weg, sondern er hat oft so ein System verkörpert.
Ja, okay.
Auch so bei Lord of War, also wenn man ihn umbringt, es ändert sich nichts, es kommt halt irgendjemand anderes. Also er war immer das Gesicht für alles, was falsch läuft im System oder für alles, was vom System her verhindert, dass sich was verbessert in vielen Filmen.
Ja, stimmt, gute Beobachtung, ja, da hast du recht.
Deswegen, das finde ich dann auch immer spannend, weil ganz oft denkt man so, ja, okay, dann schieß ihn doch einfach. Aber wenn das dann halt nicht geht, weil auch so bei Day of Locust spielt er schon eher eine positive Rolle. Welche Rolle das?
Ja, er spielt hier ja oft so Hintermänner, ne? So, die ist ein bisschen so wie der Raucher in Akte X. Irgendwie Hintermänner, die irgendwo sitzen und ihren irgendwas für einen Plot revealen, wo man eine markante Stimme, eine prägnante Person brauchte.
Ich muss nochmal kurz. Ach nee, da spielt er ja eine gute Rolle, stimmt. Okay, dann habe ich ihn auch irgendwie, also ich kann mich nicht mehr so genau an diesen A Time to Kill, dieser Joel Schumacher Gerichtsfilm, wo Samuel Jackson angeklagt ist, weil er den Vergewaltiger von seiner Tochter umgebracht hat und dann kommt halt der Ku Klux Klan im Zuge dessen wieder irgendwie so auf den Tritt. Da dachte ich, da hätte er den Evil, den Richter gespielt, beziehungsweise den Staatsanwalt, der auch eher gegen Samuel Jackson ist, aber das war dann Kevin Spacey und nicht Donald Sutherland. Donald Sutherland hat da auch eher den Guten gespielt, dann war Kevin Spacey der Evil Knievel.
Das passt ja.
Auch eine Besetzung. Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Donald Sutherland, Oliver Platt, Kiefer Sutherland. Das war nämlich, glaube ich, einer der wenigen Filme, wo er mit seinem Sohn mal zusammengespielt hat. Die Rolle in 24 hat er ja leider abgelehnt, seinen Vater zu spielen. Also ich glaube, das ist sinnvoll gewesen, weil die Berichterstattung nur so gewesen wäre, der echte Vater spielt mit seinem Sohn da zusammen. Weil gegen Ende wird 24 ja relativ introspektiv, als dann auf einmal auch innerhalb der eigenen Familie dann irgendwelche, ja, Intrigen aufkommen oder so. Aber ich lasse nichts auf 24 kommen. Das gehört immer noch zu den spannendsten Stunden in meinem Leben. Aber die Chance, da den Vater von Kiefer Sutherland zu spielen, hat er leider abgelehnt, und auch glücklicherweise, glaube ich, abgelehnt. Weil dann hat es ja James Cromwell gespielt.
Ja, stimmt.
Und das war auch gut. Also den mag ich auch sehr, sehr gerne.
Ja, man kennt ja dann, da wäre es wahrscheinlich mehr so eben genau dieses Klatschding geworden, anstatt wirklich irgendwie die Performance zu würdigen.
Ja, und bei sowas wie 24, was halt irgendwie die Realität oder so tun will, als ob es was wirklich gerade live abgefilmt ist.
Wäre das vielleicht zu Meta gewesen.
Da so ein Meta-Ding reinzupacken, ist, glaube ich, nicht gut.
Ja, das stimmt.
Ja, ich hoffe. Ich glaube, das ist so. Also man würde nie zum Ende kommen, weil man quasi immer noch über noch mehr und noch mehr von ihm sprechen kann, was aber halt auch so zeigt, dass
die Vita ist halt wirklich unglaublich halt, ne, von dem Umfang her. Und wie gesagt, natürlich ist nicht jeder Film da besprechenswert. So, er hat natürlich auch viele Lückenfüller gemacht. Wie gesagt, wenn man mal so 20, 30 Jahre zurückguckt, hat er, wie gesagt, kaum ein Jahr gehabt, wo er nicht mindestens einen Film, teilweise mehrere veröffentlicht hat. Dass da einfach auch einfach nur Brot und Brotzeitfilme dabei waren, ja,
um die Taschen zu füllen. Also wie
ist ja klar.
Aber wie Andrea schon gesagt hat, sind 200 Credits und es sind locker 15 Masterpieces dabei, nochmal 15, die auf jeden Fall sehenswert sind, nochmal 15, die absolut entertaining sind und nochmal 15, die man auch geguckt haben könnte. Und ich glaube, das sind jetzt 60 Stück. Das ist nur so, ich hoffe, ihr versteht, dass das nur so ein Näherungswert,
naja, im Vergleich,
aber dass das trotzdem
der
Wahnsinn ist, wo halt auch, also so, da kommt halt Anthony Hopkins hin, Samuel L. Jackson, also da gibt's, glaube ich, 10, 15 Schauspieler, die über mehrere Jahrzehnte sowas, Robert De Niro, Al Pacino, also er spielt halt in dieser Liga absolut mit und hätte, glaube ich, noch, wenn er früher Hauptrollen bekommen hätte oder Hauptrollen auch in Filmen, die mehr durch die Decke gegangen wären, war auch sowas wie Ordinary People. Dafür, dass das der beste Film von 1981 war, hat man gefühlt nie irgendwas von diesem Film gehört. Das hat ihn halt, glaube ich, so ein bisschen gehandicapt. Und die großen Big Blockbuster-Sachen war ja, glaube ich, dann wirklich Virus das erste, Der ist katastrophal gefloppt und dann ja Hunger Games. Also er ist in wirklich wenigen Blockbustern zu sehen.
Ja, genau. Es waren halt immer alles renommierte Filme, aber eben nicht die Kinokassenschlager, wo er dann wirklich mal rausgespiked ist, sondern ne, er war anerkannt, er war absolut renommiert, aber hat eben genau diese Blockbuster, so wirklich diese Massenphänomen-Anziehung hat er halt nie geschafft, so, aber trotzdem war er ja durchgehend eben aktiv.
Also hätte sich
immer gern gesehen.
Hätte sich jemand wie Martin Scorsese in ihn verliebt oder so, wäre das, glaube ich, was ganz anderes geworden. Also dann hätte
er. Genau, hätte ihn irgendwer mal richtig durchgepusht mit so.
Deswegen und sowas wie Fellini, so großartig als Regisseur auch ist, er hat halt nicht diese Macht, Leute irgendwie groß rauszubringen. Also in Kritiker und Liebhaberinnen kreisen natürlich schon, aber.
Ja, aber nicht im Massenpublikum.
Aber er hätte sowas wie Martin Scorsese, Robert De Niro, so ein Team hätte es, glaube ich, gebraucht.
Ich glaube, ich sehe halt selten öfter irgendwie ein GIF als Donald Sutherland am Ende von Invasion of the Body Snatchers auf Twitter und so. Also hätte es einfach früher Social Media, glaube ich, gegeben, wäre er vielleicht auch noch ein bisschen über die Decke gegangen.
Ja, ich glaube schon.
Weil er sehr meme-worthy Momente hatte in seiner Karriere.
Ja.
Ja, aber deswegen, er war halt früh dran, er ist 35 geboren, muss ich auch mal auch krass halt einfach, ne? Wie gesagt, jetzt 88 Jahre geworden und so ein halbes Leben Filme gedreht. Das ist schon Wahnsinn.
Ja.
Krasse Vita, krasse Legacy, die da zurückbleibt auf jeden Fall und jemand, den wir auf jeden Fall vermissen werden, glaube ich, können wir auf jeden Fall sagen, für viele jemand einfach, der, ja, wie gesagt, immer da war, ich glaube, das ging vielen so und sehr schade, dass das jetzt nicht mehr ist, aber wir behalten ihn natürlich in vielen, vielen Filmen in guter Erinnerung und werden ja dann vielleicht auch den einen oder anderen demnächst nochmal ausgraben, im Detail.
Ja, okay, dann viel Spaß dabei, Donald Sutherland nochmal auszugraben. Ich rufe schon mal die Bullen an. Sorry. Sorry, das ist unser Coping-Mechanismus, mit dem Verlust von Leuten umzugehen, die uns unser ganzes Leben begleitet haben.
Ihr kennt uns ja, wir graben halt nochmal aus.
Ja.
Wir können uns halt nicht trennen.
Nee.
Das ist wie bei Braindead, manchmal ist die Liebe zu stark zu nehmen.
Ja, eben, da muss man das einfach nochmal nach Hause holen. Jörg Buttgereit weiß, wovon wir sprechen.
Ja, in dem Sinne, ich glaube, den What's in the Box sparen wir uns dann heute auch auf.
Sutherland ist ja schon in the Box. So.
So, jetzt kommen wir in die Hölle mal wieder. Ja. Und bevor es noch schlimmer wird, würden wir einfach sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haut euch auch noch ein paar Filme um die Ohren von Donald Sutherland. Schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen doch mal, was euer Lieblingsfilm oder eure Lieblingsfilme von ihm sind.
Ja, und ob ihr vielleicht noch einen Geheimtipp habt, den wir vergessen haben jetzt von ihm, weil die Chancen stehen ja gut, dass sich in seinem Oeuvre noch irgendwas verbirgt,
Absolut. Was
nicht noch weniger Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich wäre
gespannt.
Aber
wo er vielleicht richtig gut war, genau. Ja. Schreibt uns das gerne. Instagram und Co., Twitter, Threads. Bei Threads sind wir mittlerweile auch, ne, dem Instagram, Twitter quasi. Können uns auch reinfolgen. Und ansonsten natürlich am liebsten bei uns auf dem Discord direkt. Da sind wir ja auch am Start, direkt live und direkt mit der Community. Link findet ihr in den Shownotes und da könnt ihr uns auch gerne das Feedback immer um die Ohren hauen und eben auch What's in the Box Einträge hinzufügen, falls wir wieder ein bisschen rätseln sollen für euch.
So wird's gemacht. Da freuen wir uns nämlich auch. Gut?
In dem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Und hallo. Ich mache das Geräusch nochmal für alle, die uns zum Einschlafen hören. Oh, ich muss mich aber richtig überwinden, das zu machen immer.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.